Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 110. Ja, ich bin der Hanni und ich begrüße euch recht herzlich da draußen in der Welt und ich begrüße auch unseren heute Außendienstmitarbeiter, den Nanni, hallo.
Ja, hallo. Schöne Grüße aus unserer sonnigen Hauptstadt.
Du bist in Berlin heute. Wie schön. Richtig. Das freut mich.
Genau. Das ganze Wochenende schon. Wir hatten hier einen Konzertbesuch auf der sehr, sehr schönen Waldbühne.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Sehr schöne Location.
Sehr beeindruckend.
Ja, wir haben ein paar Informationen für die Hörer bereitgestellt.
Das war eigentlich die perfekte Überleitung. Sehr, sehr beeindruckend sind die Infos leider momentan nicht. Aber das haben wir ja letzte Woche schon mal abgehandelt. Genau.
Ja, das Sommerloch hört noch nicht auf, aber der Sommer ist ja auch noch nicht vorbei. Zum Glück.
Dennoch hast du was gefunden, beziehungsweise haben wir was gefunden. Wir wollten ja, oder hatten, glaube ich, in der letzten Folge ja schon mal ganz kurz angedeutet, dass es auf Steam jetzt die Möglichkeit gab, einen näheren Einblick in die Downloadzahlen von VR-Titeln zu bekommen. Und zwar ist das Ganze durch einen Leak offenbart worden.
Ja, irgendjemand hat nicht aufgepasst bei Steam, ne? Oder bei Valve. Und ein paar findige Rechenprofis haben sich der Sache angetan und mal herausgefunden, wie oft denn so Spiele heruntergeladen werden oder wurden. Und genau, dann, unter anderem auch eine ganze Reihe an VR-Spielen
und Titeln. Richtig. Interessant finde ich dabei, also wenn man sich jetzt mal die Liste anschaut, insgesamt die Downloadzahlen, also da sind so die meisten Spiele oder das, was am meisten runtergeladen wird, ist Rec Room mit 316.000 Downloads. Dann wahnsinnigerweise immer noch, oder was heißt immer noch, da bleibt er dann ja auch, der Job Simulator mit 200.000 Downloads und dann geht es halt weiter runter mit Space Pirate, 179.000, Arizona Sunshine, 168 und so fällt es dann weiter ab bis hin zu Skyrim mit lediglich 99.000 Downloads.
Ja, das hat wahrscheinlich auch was mit den Preisen zu tun, die verlangt werden. Ne? Die teureren Spiele sind dann schon weiter hinten.
Richtig, genau. Da überlegt man sich dann vielleicht auch zweimal, ob man sich den VR-Titel dann download.
Was ja interessant ist, obwohl Rec Room kostenlos zur Verfügung gestellt wird, hat es jetzt nicht so unwesentlich mehr als Job Simulator.
Ja, genau.
Verrückte Sache. Und ich habe das Spiel bis heute noch nicht heruntergeladen.
Ich meine, ganz interessant ist auch der Vergleich, wenn man mal in die klassische Welt der Monitorspiele blickt und da mal vergleichsweise das Team Fortress 2 Spiel nimmt, da reden wir dann über 50 Millionen Downloads. Also da hinken wir mit VR doch noch ein bisschen hinterher.
Ja, das ist so. Aber das ist natürlich auch eine ganz andere Zielgruppe, die da vielleicht doch ein bisschen aktiver ist.
Richtig.
Und auch das, oder? Nee, doch, das ist doch auch, glaube ich, kostenlos. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein kostenloses Spiel.
Das kann sein, ja. Da kann ich dir jetzt direkt nicht drauf antworten.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. In der Zwischenzeit wurde die offene Stelle geschlossen. Insofern besteht jetzt die Möglichkeit nicht mehr, aber es war trotzdem mal ganz interessant, einen Einblick zu bekommen. Und über Skyrim wollen wir uns ja jetzt noch ein bisschen intensiver unterhalten. Da geht es ja in unserer zweiten Info drum.
Ja, aber Skyrim was ja doch ein relativ beliebtes Spiel ist, und natürlich auch schon ein älteres Spiel und eins der wenigen doch ja, längeren VR-Erfahrungen oder VR-Spielen. Da hat man jetzt mal herausgefunden oder auch mal Zahlen veröffentlicht, wie oft es denn gekauft wurde und wie häufig es oder wie lange es denn gespielt wurde. Und da hat man festgestellt, dass es zwar häufig oder relativ häufig noch gekauft wurde, aber im Durchschnitt nur 3 Stunden gespielt wurde. Das ist für ein Rollenspiel dieser Größe doch relativ wenig, wo man doch, um durchzukommen, sicherlich 40, 50 Stunden beschäftigt ist.
Richtig. Ich meine, es wird natürlich direkt auch eine Erklärung mitgeliefert. Man versucht natürlich diese, ja, ich sag mal, schlechten Zahlen, die man jetzt hört, zu relativieren, indem man sagt, Skyrim ist sicherlich ein Spiel, was die meisten VR-Nutzer auch als herkömmliche Version auf ihrem PC oder Konsole halt haben und insofern mit Skyrim schon vertraut sind und zahlreiche Stunden reingesteckt haben und jetzt im Prinzip nur noch diese VR-Erfahrung suchen und wenn dann, es wird hier benannt, die erste Neugier im Prinzip befriedigt ist, dass man dann sich sehr schnell dann auch wieder von dem eigentlichen Spiel in VR verabschiedet.
Ja, das mussten wir ja auch feststellen oder ich bei mir, ich hatte das Spiel ja auch schon mal am Bildschirm gespielt und ja, die VR-Version, klar, ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber irgendwie ist dann doch relativ schnell die Luft raus, weil man alles schon irgendwie kennt und man vielleicht auch nicht bereit ist, dann nochmal so lange und so viel Zeit da in dieses Spiel zu investieren, nur um diese VR-Erfahrung nochmal zu haben.
Richtig, genau. Also das mit den 3 Stunden könnte auch bei uns ziemlich genau hinkommen. Ja. Ich habe gerade mal so drüber nachgedacht.
Das ist so. Und ähnlich hat es sich ja oder verhält es sich ja auch mit Fallout. Sind ja beides Spiele, die schon eine gewisse Zeit auf dem Markt sind halt und tja, es ist dann wahrscheinlich nur eine Handvoll Spieler, die das Spiel vorher nicht besessen haben und es dann tatsächlich durchspielen. Ja. Bei mir persönlich könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich Fallout 4, was ich bisher noch nicht gespielt habe, dann durchspielen würde. Aber da warte ich halt noch auf die Ankündigung, dass es für die PlayStation VR erscheint. Hm. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Das würde mich sehr freuen.
Ja, das waren ja jetzt im Prinzip 3 nicht so wirklich aufbauende Informationen für die VR-Welt. Ich dachte mir, da müssen wir nochmal einen Joker aus der Tasche ziehen und reden nochmal über den Motor der neuen Techniken. Ich kann es ja nur immer wiederholen. Den Provider der DVD, der Verfestiger des VHS-Systems und nun der Retter der VR-Geschichte, nämlich die Pornoindustrie. Man könnte meinen, ich werde bezahlt dafür.
Ja, ich glaube es so langsam.
Und zwar geht es um die PVR Iris. Was haben wir da? Oder was ist das?
Ja, das ist ein VR-System, was sich im Moment, glaube ich, noch in Entwicklung ist, glaube ich, noch nicht verfügbar, oder?
Kurzfristig also das, wohl. Also die Kampagne ist mehrfach überschritten, also das Ziel ist mehrfach erreicht. Und ich denke, wir reden hier über eine kurzfristige Auslieferung.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kann es nicht genau sagen, ich habe es nicht bestellt.
Nein, okay. Naja, auf jeden Fall ist es eine VR-Lösung, die sich speziell auf Erotik-Inhalte spezialisiert hat. Und das Ganze, so scheint es mir zumindest, doch ein bisschen noch besser und ausgefeilter und professioneller als das die andere Brille wie Rotica, die wir ja schon mal vorgestellt haben und die schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist, versucht hat. Mhm.
Und ja, ich meine, sie punktet damit, sie hat eine ganz ordentliche Auflösung, also 2560 mal 1440 Pixel und ist mit 300 Gramm auch sehr leicht. Denk mal, das sind ja auch wichtige Voraussetzungen, damit man diese Brille dann benutzt und auch gerne benutzt. Oh Gott, wie hört sich das denn an? Ganz interessant, es hat auch eine einzigartige Anti-Dizzy-Funktion. Aber was da genau sich hinter verbirgt, außer dass einem nicht mehr so schwindelig werden soll, habe ich nirgendwo gefunden.
Ja, nee, da wird nicht näher drauf eingegangen, aber wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn einem dann nicht schwindelig wird. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, wieso einem schwindelig werden sollte. Sind ja dann doch eher nicht so, ja, Motion Sickness oder so.
Ja, wir wissen nicht, wovon wir reden.
Also. Erzeugende Inhalte.
Ja, jedenfalls will PVR nicht nur die Brille auf den Markt bringen, sondern direkt auch einen gewissen Dienst mit anbieten und verkaufen. Also so eine Art Netflix für Pornos. Und realisieren möchten sie es, indem sie, ja, ich sag mal, eine Kooperation mit bekannten Erotik-VR-Produzenten, wie zum Beispiel 18VR oder BabeVR oder was hat man noch? Ja, die einen oder anderen halt noch, eingeht, um dann auch im Prinzip in so einer Art Abo das notwendige Content zur Verfügung zu stellen.
Ja, man kann die Brille auch am PC benutzen. Und dann auf die Standard-Internetseiten gehen und die natürlich auch nutzen und dort das VR-Filmangebot anschauen, was zum Teil ja kostenlos auch ist. Wer da also kein Abo abschließen möchte.
Ja, alles in allem können wir, denke ich, sagen, die VR-Welt ist gerettet.
Ja, zum Glück.
Bei unserer nächsten Info geht es um eine, ja, ich sag mal, ähnliche Anwendung. Zwar nicht aus der Erotikindustrie, sondern diesmal aus dem Immobilienmarkt.
Ich will vielleicht noch kurz zur letzten Info
gerne
darauf hinweisen. Es gibt ein sehr schönes Werbevideo. Ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast. Das lohnt sich schon, da mal reinzuschauen.
Also, nein, das habe ich tatsächlich noch nicht.
Der Werbespot, den sie da gedreht haben, ist ganz witzig gemacht und ein bisschen selbstironisch. Und das, ja, vielleicht verlinke ich das mal.
Ja, wenn wir gerade noch bei der Info doch stehen geblieben sind, es gibt natürlich auch ein wichtiges Faktum. Diese Brille ermöglicht auch die Verbindung mit den von uns ja auch schon mal erwähnten und beschriebenen, ja, ich sag mal, 6 Spielzeugen, die dann passend zum Videoinhalt betrieben werden können.
Oh ja, dann, wo kann ich bestellen?
Ja, gut, ja, aber also, zur nächsten. Und wenn man, genau, und wenn man dabei feststellt, dass es dann zu laut in der Wohnung wird und man braucht eine neue Wohnung, dann kann man die App unserer nächsten Info benutzen. Und zwar geht es um Anwendung, oder es wird allgemein erstmal beschrieben, dass wir so die Killer-App ja benötigen. Und es wird so ganz vorsichtig in den Raum gestellt, ob dieses sein könnte. Also ein bisschen natürlich auch selbstironisch ist es natürlich nicht, aber es ist eine weitere schöne Anwendung, die wir ja auch immer mal wieder ja, beschreiben, ob es jetzt aus der Medizin oder aus dem Autohaus ist. Hier reden wir jetzt über Immobilien und zwar virtuelle ja, Wohnungsbesichtigung.
Ja, hier wird ja so ein bisschen so getan, als könnte in dem Fall dann die Immobilienbranche die Rettung für Virtual Reality sein. Ne?
Naja, da tue ich dann doch mehr Hoffnung in unsere vorherige Info setzen. Nein, aber trotzdem ist es doch eine ganz schöne Sache. Es wurde dann auch die Geschichte bezieht sich ja auch darauf, oder es sagt ja, dass Immobilien-Scout da vorne mit
ja, im die Bereich machen VR. Das ja jetzt schon seit ein paar Monaten, dass ja, man
genau.
sich da Wohnungen in VR angucken kann mit der, ich glaube, da gibt es auch eine App dann dazu, ne? Von Immobilien-Scout.
Genau, da kann man sowohl dann sich Wohnungen anschauen, als auch selber Videos erstellen, die dann in irgendeiner Art und Weise in 360 Grad aufbereitet werden. Also ich habe das, nachdem ich das gelesen habe, bin echt neugierig geworden und will das mit Sicherheit mal ausprobieren. Das wird ja auch hier beschrieben, dass das Ganze schon getestet wurde. Auch sehr schön beschrieben, was man dafür braucht. Also sicherlich die App, ein Smartphone und ein Haus zur Besichtigung. Sehr schön. Und die kommen auch zum positiven Fazit. Und ja, ich sag mal, gerade für Leute, die jetzt nicht in ihrer eigenen Stadt eine neue Wohnung suchen, sondern vielleicht aufgrund von Arbeit oder Studium in die Ferne ziehen müssen, finde ich das eigentlich schon eine tolle Sache und eigentlich ganz selbstverständlich eine tolle Anwendung für VR.
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte nicht immer irgendwie 1000 Kilometer fahren, um mir irgendeine Wohnung anzugucken. Deswegen ist das ja, ist schon fast notwendig, dass so etwas angeboten wird.
Ja, ich denke, es ist nur ein logischer Schritt. Und diese App, die bastelt dann im Prinzip dann diesen Inhalt. Und die Steuerung läuft dann ab, wie wir es sicherlich auch schon aus einigen Spielen kennen, dass man halt gewisse Marker in dem Video sieht. Und wenn man diese dann fixiert, springt man dann praktisch zum nächsten Punkt, wie auch schon bei der Museums-App, die wir mal vor einigen Monaten vorgestellt haben.
Ja, und die Punkte, es gibt ja hier auch ein Beispiel, die Punkte sind ja relativ eng gesetzt, also man kann sich schon nahezu frei bewegen, würde ich schon fast behaupten. Das Ganze funktioniert auch im normalen Browser ohne VR-Brille, da kann man natürlich sich nur die 360-Grad Ansichten anschauen und halt mit der Maus sich umdrehen, aber funktioniert auch ganz gut. Ist natürlich
ja, reicht ein
bisschen eindrucksvoller wahrscheinlich in VR und man kann sich das dann besser vorstellen, wenn man wirklich in dem Raum steht, virtuell, aber für den ersten Eindruck reicht sicherlich dann auch die Browser-Variante. Aber auch das ist natürlich schon mal ein großer Fortschritt zu einfachen Fotos.
Vielleicht entwickelt die App sich ja mal weiter, dass man dann in Zukunft so eine Art Probenacht dann auch übernachten kann und so einen Probetag in der Wohnung durchlebt.
Okay.
Um auch so einen virtuellen Einblick in seine Nachbarn zu bekommen.
Natürlich, ja, ja, ja.
Ist ja nicht ganz unwichtig, wenn die nämlich gerade dann hier sich die Iris bestellt haben, dann ja. Will man vielleicht doch eine andere Wohnung haben.
Ja, das soweit sind wir aber erstmal noch nicht.
Richtig.
Es wird noch ein paar hundert Jahre dauern.
Ja, so weit sind wir noch nicht. Also wir sind aber so weit gekommen, dass das von uns eben angesprochene Sommerloch uns dazu treibt, jetzt sogar schon über Awards sprechen zu müssen.
Ja, was heißt jetzt müssen? Kann man ja mal machen, ne?
Das ja, ja.
Sind ja, gut, auch das ist ja noch ein bisschen hin, bis die stattfinden, aber es kommen die VR Awards oder die VR Awards 2018 auf uns zu im Oktober und da wurde jetzt mal die Liste der Nominierungen veröffentlicht und das ist eine ganze Menge an Nominierungen in insgesamt 12 Kategorien.
Ja, das ist also schon beeindruckend.
Aber und gut, das sind natürlich auch die VR Awards. Ne? Da muss man schon ein bisschen was bieten. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Awards, die eine VR-Kategorie erfunden, dazu erfunden haben. Ne?
Nein, das ist sicherlich richtig. Aber wenn man sich jetzt mal die einzelnen Kategorien anschaut und, sag mal, mit der vielleicht wichtigsten beginnt, die VR-Brille des Jahres, klar, Vive Pro, Oculus Go, Vive Focus, alles klar, aber ich stehe, glaube ich, irgendwie ein bisschen am Schlauch. Was ist denn die VR Hero 5K?
Tja, kommt mir irgendwie
bekannt vor. Haben wir über die schon mal berichtet, oder?
Kommt mir irgendwie bekannt vor vom Titel. Aber könnte ich jetzt auch so direkt nicht sagen.
Ja, aber für das, dass wir hier über eine Nominierung für die Brille des Jahres reden, hat die sich hier ganz schön reingeschlichen. Also ich, vielleicht sollten wir uns die einfach mal anschauen und wenn es sich lohnt, dann in der nächsten Folge dann mal vielleicht vorstellen.
Ja, also wir haben da auf jeden Fall schon mal drüber berichtet. Anfang des Jahres muss das gewesen sein, ja. Hm.
Ja, dann gibt es natürlich auch das VR-Spiel des Jahres. Dann sind natürlich die klassischen Vertreter Fallout 4, The Elder Scrolls und ja.
Eine ganze Menge an kleineren Titeln. Mhm. Tja, dann geht es weiter mit der VR-Erfahrung des Jahres. Also hier wird strikt getrennt zwischen Spiel und Erfahrung.
Das finde ich aber auch ganz gut.
Ja, natürlich. Es ist ja doch auch ja, schon was anderes, ob man jetzt selbst beteiligt ist oder ob man sich nur irgendwie was anschaut oder wobei beim Anschauen, da gibt es ja dann noch die Kategorie VR-Film des Jahres.
Genau.
Wenn man jetzt gar nichts machen möchte und nur gucken. Ja.
Ja, dann haben wir noch das beste VR-Marketing. Da taucht dann auch unsere IKEA Virtual Reality Store auf, den wir in einer gewissen Art und Weise ja auch schon beschrieben haben. Den habe ich übrigens auch letzte Woche nochmal ausprobiert und die haben tatsächlich das Portfolio der Möbel doch deutlich nochmal erweitert. Ich habe unser ganzes Büro mit Sofas, Tischen und Stühlen zugepflastert.
Ah, schön. Tja, aber gut, die meisten Sachen sagen mir persönlich jetzt nichts. Also wir sollten uns da vielleicht mal mit beschäftigen und mal ein paar davon ausprobieren für, wenn die schon nominiert sind, ne, hier für unseren Podcast.
Ja.
Also
ja, das müssen, ist,
müssen die ja schon größtenteils was taugen. Es werden ja jetzt nicht irgendwelche Apps sein, die da nominiert sind.
Richtig. Aber das können wir eigentlich mal machen. Das ist ganz schön, dass wir uns die VR-Erfahrungen bzw. die VR-Marketing-Apps vielleicht mal, solange wir noch uns im Sommerloch befinden, vornehmen.
Ich meine, wir können ja immer mal wieder ein bisschen was aus der Liste abarbeiten. Wir haben ja bis Oktober noch Zeit und dann erstellen wir einfach mal unsere eigenen
Award.
Gewinner.
Ich bastel auch.
Unsere eigene Rangliste oder sowas.
Ich bastel uns auch einen Pokal für den Gewinner.
Genau.
Ja, ganz interessant ist, ich meine, es kommen dann noch die besten Unternehmen, die besten Startups, aber interessant ist, dass sie nochmal das Gesundheitswesen rausgezogen haben. Bestes VR-App im Bereich Gesundheitswesen. Ich meine, das ist natürlich ein wichtiger Bereich. Auch da können wir mal reinschnuppern, weil zum Beispiel Dr. VR finde ich jetzt schon interessant.
Ja. Ja, ja, das ist wahrscheinlich so etwas, gut, da musst du vielleicht krank für sein oder es gab doch, glaube ich, auch, oder habe ich zumindest mal in irgendeiner Dokumentation oder in einer Reportage gesehen, eine App für, wo man tatsächlich dann virtuell bei deinem Hausarzt vorsprechen kann oder auch bei meinem Hausarzt. Also bei unseren wahrscheinlich nicht, aber bei einem Hausarzt so vorsprechen kann oder vielleicht auch bei einem Spezialisten. Und ja, der kann sich dann deine Wehwehchen anhören und vielleicht auch angucken, wenn du irgendwo irgendwas hast, einen Ausschlag oder Ähnliches. Also irgendwie sowas habe ich mal gesehen. Vielleicht ist das ja sowas in der Richtung. Es wäre natürlich dann schlecht oder schwierig zu testen für uns. Aber muss man mal reinschauen. jeden Fall spannend.
Ja, um es hier noch spannender zu machen, die Überleitungen sind heute wieder sensationell, kommen wir von den Awards zu den Emmys.
Ja, das ist nicht ganz so kompliziert. Das ist ja auch nur eine weitere Kategorie, die da eingeführt wurde. Die Virtual Reality Apps.
Bei den Emmys halt, ja.
Bei den Emmys, ja, 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 ja. Und da sind halt auch nur ein paar Nominierungen dabei in diesem Jahr, die ja, Back to the Moon von Google und Blade Runner 2049, Memory Labs, Disney, Coco VR, Spider-Man Homecoming, das haben wir ja selbst mal testen können auf der PlayStation. Mhm. Und Rick and Morty, Virtual
Reality.
Rick and Morty. Ist auch dabei, konnten wir ja auch testen. Warst du ja nicht so der große Fan davon. Mhm.
Ja, es war schon süß, aber das war es dann auch für mich.
Ja, und so ein paar andere Sachen noch. Tja, die haben natürlich hier nicht so viel Aufwand, haben nicht so viele Apps zu testen. Deshalb findet die Verleihung auch schon etwas früher statt, am 18. September, also einen Monat vorher schon. Ja, und das war es jetzt auch schon mit unseren Infos, ne?
Richtig. Wir gleiten noch ein bisschen in das Kuriose ab, wobei ich sag mal, das Kuriose daran ist, dass es wahrscheinlich gar nicht kurios ist.
Sondern das Kurioseste daran finde ich eigentlich, dass es ja, das Land, in dem es stattfindet, vielleicht noch.
Ja, das stimmt allerdings. Aber vielleicht fangen wir erst gerade mal vorne an, bevor wir in die Details gehen. Es geht darum, natürlich ist es etwas kurios. Stell dir vor, du hast, was weiß ich, in deinem Kaufhauscenter besitzt du einen Laden, bist stolzer Ladenbesitzer und eines Morgens sperrst du dann auf und vor deinem Laden hat Amazon einen Virtual Reality Shop eröffnet. Da kommt doch dann Begeisterung auf.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher nicht so.
Ja, genau. Ja, jedenfalls geht es darum, dass Amazon vor echten Läden ein ja, virtuelles Kaufhaus oder Geschäft aufbaut in Form eines kleinen Standes, wo man dann mit einem Headset im Prinzip besonders aufbereitete Artikel dann sich halt auch anschauen kann und dementsprechend natürlich auch kaufen kann und halt auch sowas Normales wie Kleidung. Insofern dann die echte Konkurrenz wirklich für die realen Läden in dem Kaufhauscenter, sage ich mal, sind. Und das ist dann schon heftig.
Also es werden tatsächlich dann auch die Artikel angeboten, die in dem Laden hinter dem virtuellen Virtual Reality Geschäft auch zu haben sind.
Ja. Die kommen dann aber per Postbote.
Ja, jetzt könnten natürlich einige Nutzer sagen, ich gucke mir das virtuell an und gehe es dann trotzdem im Geschäft kaufen, weil ich es sofort haben will, weil ich so begeistert bin. Andererseits könnte ich auch dann direkt ins Geschäft gehen und mir die Sachen in echt angucken.
Ja, die Synergie, die ist halt schwierig hier rauszufinden, aber ich sehe doch eher den Gewinn auf Seiten Amazon.
Ja, vermutlich ist Amazon dann auch immer ein bisschen günstiger. Die werden sich ja informiert haben.
Und ja, die müssen ja nicht weit.
Genau.
Und der Anlass hierfür sind die Amazon Prime Days, die ja am 16. Juli beginnen. Oder ist das eigentlich nur ein Prime Day oder sind das mehrere Tage? Ich weiß nicht, ich werde schon seit Tagen mit Werbung zugeballert, aber...
Naja.
Jedenfalls am 16. Juli.
Ja.
Ja, also... Das ist der Anlass. Und jetzt kommen wir halt zu deinem kuriosen Teil der Nachricht, wo das Ganze zuerst stattfindet.
Was heißt zuerst? Es findet ja nur an diesem Tag statt und es findet halt
nur dort, ja.
Nur in Indien statt.
Also mit zuerst meinte ich natürlich, dass wir wahrscheinlich nicht lange warten brauchen und die Dinger weltweit dann in den Zentren stehen.
Ja, ja, okay.
Vielleicht.
Das kann sein.
Ja, aber jetzt haben wir es so ein bisschen überspielt. Also tatsächlich in Indien. Also den Grund, warum sich jetzt Amazon Indien ausgeschaut hat, ist mir jetzt nicht so ganz klar. Vielleicht hat man eine Analyse gemacht, dass die Indianer besonders affin, ja, dass die besonders affin für VR-Erfahrungen sind. Ich stelle mir das so gerade vor in unserem Heimatdorf, in dem Kaufhauscenter. Da musstest du wahrscheinlich jedes Mal erstmal eine halbe Stunde einen überreden, überhaupt eine Brille aufzuziehen.
Vielleicht hat es aber auch einfach damit zu tun, dass Amazon Indien sich das ausgedacht hat. Und weil Amazon ist ja nicht Amazon einfach, Amazon weltweit, sondern die sind ja auch nochmal unterteilt in die einzelnen Länder und haben ja auch nochmal einzelne Geschäftsführungen und so weiter. Und Amazon Indien hat sich das halt ausgedacht und logischerweise stellt Amazon Indien die Dinger natürlich nicht in Deutschland auf.
Ja,
Amazon ist Deutschland ist wahrscheinlich einfach nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht sind da die Inder einfach ein bisschen experimentierfreudiger oder furchtloser.
Das könnte durchaus sein.
Wenn so ein Ding vor meinem Geschäft steht, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Baseballschläger rausgehen und das kaputt kloppen. Je nachdem, wo man das aufstellt, muss man da, glaube ich, vorsichtig sein als Amazon Shop-Betreiber. Dass einem das Ding nicht kaputt gehauen wird. Irgendwo in, weiß ich nicht, in irgendeinem Problemviertel in New York. In der Bronx.
Ja. Du hast, glaube ich, noch ein paar detailliertere Infos, beziehungsweise in unserem letzten Link, den du bereitgestellt hattest, der beschäftigt sich ja auch nochmal damit. Mit dem zweiten Übeltäter praktisch.
Da geht es nochmal darum, dass Amazon gleichzeitig zusätzlich eine Kooperation mit HTC starten möchte. Und Amazon gleichzeitig dann jetzt auch die HTC-Anwendungen, Apps, Spiele und so weiter, die über Viveport angeboten werden, verkauft und vertreibt. Das ist eigentlich noch die Zusatz Info. Das ist natürlich weniger kurios. Und ich wollte es einfach nur zusätzlich noch erwähnen, dass Amazon da also im Bereich VR doch so einiges plant und macht und tut.
Ja, das war es dann nun wirklich mit unseren Infos für diese Woche, für die Folge 110. Und dann würde ich sagen, gleiten wir doch nahtlos zu den neuen Erscheinungen weiter.
Ja, das ist diese Woche einfach. Es hat sich nur ein neues Spiel in den PlayStation Store verirrt. Und zwar das Spiel Dream Match Tennis VR. Wie der Name schon sagt, handelt es sich da um ein Tennisspiel. Hättest du jetzt nicht gedacht, ne?
Nee. Ich meine, da können wir ja gerade mal ein bisschen abschweifen. Es ist ja jetzt gerade mal ein Tag her, dass es 22 Jahre dauern musste, bis eine deutsche Tennisspielerin wieder Wimbledon gewinnt.
Ist das so?
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
Nein, ich krieg sowas nicht mit.
Angie Kerber hatte doch gestern gewonnen.
Ach, das ist eine Deutsche?
Ja.
Ach, das wusste ich auch nicht.
Naja, aber du hast jetzt das virtuelle Pendant gefunden?
Dachte, weil sie keinen deutschen Vornamen hat, habe ich gedacht.
Nein, die Angelique heißt sie doch irgendwie oder so.
Ja, das ist ja wohl alles andere als
auch deutsch. Nicht sehr deutsch. Ja.
Dachte, das wäre vielleicht Schweizerin oder so. Na gut, dann herzlichen Glückwunsch, Frau Kerber, falls Sie uns zuhören. Mit Sicherheit hört sie uns zu, weil sie hat natürlich Dream Match Tennis VR gekauft und hat mein YouTube-Video gesehen, was ich dazu gemacht habe. Das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Für alle, die gedacht haben, unseren YouTube-Kanal gibt es nicht mehr. Doch, den gibt es noch. video.vrpodcast.de zum Beispiel oder youtube.vrpodcast.de oder einfach auf www.vrpodcast.de gehen und dann gibt es auch noch unseren YouTube-Kanal. Unter anderem habe ich ja auch, um das gerade mal hier abzuschließen, diesen YouTube-Werbeblock, zwei neue Videos zum Spiel, was ich letzte Woche vorgestellt habe, gemacht, zu 18 Floors. Weil ich mir gedacht habe, da besteht ein bisschen Bedarf und habe da mal eine so eine Art Komplettlösung bereitgestellt. Also wer da Probleme hat und irgendwo nicht weiterkommt, kann sich da gerne an diesen Videos bedienen und Hilfe holen. Ja, diese Woche will ich natürlich auch hier im Podcast mal kurz über Dream Match Tennis VR erzählen. Für alle, die jetzt keine Lust haben, sich das Video anzuschauen. Und ja, es ist ein schönes, kleines Tennisspielchen von den Entwicklern, die auch Rollercoaster Dreams gemacht haben. Rollercoaster Dreams, wer das kennt, ist jetzt nicht eines der besten Spiele. Ich würde sagen, ist eher eines der schlechteren Spiele für die PlayStation VR. Also ein, ja, so eine Art Freizeitpark, Achterbahn, Aufbau, Spiel mit sehr trostloser, schlechter Grafik. Und eine ähnliche Grafik haben sie dann auch jetzt dem Spiel Dream Match Tennis verpasst. Das Ganze wird ein bisschen aufgehübscht durch einen relativ schicken Himmel, den sie sich ausgesucht haben. Dadurch wirkt das ganze Spiel doch ein bisschen freundlicher als Rollercoaster Dreams, was doch wirklich irgendwie sehr nach Wüste aussah.
Ich musste gerade schmunzeln, weil ich mir gerade ein Video anschaue und du sagst, wie schön doch der Himmel ist. Bei mir ist das Spiel gerade in der Halle.
Ja, gut. Es gibt verschiedene Modi im Spiel. Da will ich vielleicht gerade mal drauf eingehen. Man hat natürlich, es gibt ein kleines Tutorial. Das Spiel ist komplett auf Englisch, zumindest ja, textlich gesprochen wird nicht in dem Spiel. Und es gibt ein Tutorial, wo einem halt Texte präsentiert werden. Da kann man dann, muss man dann bestimmte Dinge halt nachmachen und spielt da gegen so eine Ballmaschine, die einem da Bälle zu wirft. Das Ganze kann man dann auch frei machen. Da gibt es dann einen Trainingsmodus, der auch in dieser Halle spielt. Da habe ich mir gedacht, man hätte wenigstens mal das Licht anmachen können in der Halle, ne? Weil die Lampen, die an der Decke hängen, sind aus. Das macht das Ganze noch düsterer, als es eh schon ist. Und ja, auch da wieder diese Ballmaschine. Da gibt es zwei Modi. Da einmal ein Standard-Modus und mit relativ einfachen Einstellungen. Und ein Modus, wo man die Parameter der Ballmaschine so ein bisschen anpassen kann, um es dann auch schon ein bisschen schwieriger zu gestalten, das Training, oder auch schwierige Bälle zu bekommen. Und dann gibt es einen Aufschlag-Trainingsmodus, der natürlich ohne Ballmaschine klarkommt, auskommt. Da kann man dann auch ein bisschen mit den Bällen so rumspielen. Kann man auch mit dem Ball jonglieren, mit dem Schläger und solche Dinge, die man halt mit einem echten Ball auch machen kann. Die Ballphysik ist so, zumindest das, was ich beurteilen kann, eigentlich ganz gut gelungen. Ja, der Schläger sieht auch ordentlich aus. Das Tracking funktioniert prima. Man spielt mit einem Move-Controller in der rechten Hand, falls man ein Rechtshänder ist. Und das funktioniert alles ganz gut. Halbwegs realistisch würde ich das jetzt einschätzen. Und in der linken Hand hält man halt entweder den DualShock-Controller oder Man hat hier die Möglichkeit tatsächlich, ich weiß nicht, ich vermute mal fast, dass es das erste Spiel auf der PlayStation 4 ist, was diesen Move-Motion-Controller unterstützt, den es ja damals mal gab.
Ich habe ihn.
Ich habe ihn auch. Ich habe es auch ausprobiert. Funktioniert. Es funktioniert aber genauso gut mit dem DualShock-Controller. Deshalb hat sich der wahrscheinlich auch nie durchgesetzt.
Genau.
Der Vorteil vom DualShock ist natürlich, dass er trackbar ist. Das geht bei dem Motion-Controller nicht.
Und getrackt werden muss, weil du den Ball praktisch simulierst, zu halten vor dem Aufschlag mit der Hand, oder?
Genau, du hältst den Ball in der Hand und der wird natürlich mit dem DualShock auch getrackt und ich kann den dann frei werfen in eine Richtung, in die ich möchte, so hoch werfen, wie ich möchte. Ich kann ihn auch nach unten werfen. Es ist mir halt freigestellt und das geht natürlich mit dem mit dem Motion Controller nicht. Da gibt es nur einen Standardwurf, da drücke ich dann halt einen Knopf und der Ball fliegt immer gleich hoch oder wird immer gleich hoch geworfen und auch immer strack nach oben. Und das war's. Also das ist dann schon ein kleiner Mehrwert, wenn man den DualShock benutzt. Ja, und dann geht's ab in das eigentliche Spiel. Da kann man dann ein freies Spiel gestalten, entweder, oder man kann auch so eine Art Meisterschaft spielen, wo man dann nach und nach alle 8 verfügbaren Gegner bezwingen muss. Oder halt ein freies Spiel, wo man dann ein Spiel gegen einen beliebigen Gegner über eine beliebige Rundenanzahl spielen kann. Dafür gibt es dann ein Stadion zur Auswahl. Also es gibt keine Auswahl, es gibt ein Stadion mit verschiedenen Bodenbelägen, die kann man also schon auswählen. Härtere, weichere, rutschigere Böden, wir haben Gras oder Kunstrasen und Asche zur Auswahl. Und wir haben diese 8 verschiedenen Gegnertypen. Die Gegner sind jetzt keine echten Menschen, sondern so Roboter, so schwebende Roboter, die verschiedene Eigenschaften haben. Da gibt es dann welche, die, keine Ahnung, schneller sind. Einige können den Aufschlag besonders gut, andere Topspinnen und dann gibt es auch einen, der relativ ausgeglichen ist und so hat halt jeder seine Spezialfähigkeit und so spielen die sich dann auch alle unterschiedlich. Ja, und wenn man dann einen ausgewählt hat, kann man auf diesem Platz dann sein Match bestreiten. Ja, wie gesagt, das Ganze kommt sehr trostlos daher. Es gibt keinerlei Animationen. Es sitzen ein paar Menschen, Zuschauer auf den Tribünen, aber wirklich nur ein paar. Es gibt, glaube ich, insgesamt 5 verschiedene, die immer wieder geklont sind. Und zwischendurch sehr, sehr, sehr viele leere Plätze. Auch die ganzen, Schiedsrichter und Balljungen und die da so um den Platz herumstehen, die sind alle nicht animiert. Es sind alles tote Gegenstände praktisch. Und das ist halt sehr schade, dass da nicht mehr Leben drin ist. Es gibt einen Kommentator, oder was heißt Kommentator, einen, der halt die Punkte vorliest oder bekannt gibt. Und das war's. Klar, das Spiel selber spielt sich ganz gut. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Funktioniert alles, die Spielmechanik funktioniert prima. Aber es wird dann halt schnell langweilig. Was man vielleicht noch sagen kann, es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten der Fortbewegungsarten. Zum einen kann man sich teleportieren lassen. Man kann sich automatisch teleportieren lassen in eine Richtung, in die der Ball geschlagen wird vom Gegner. Das macht das Spiel natürlich relativ einfach. Wenn man sich nicht selbst fortbewegen muss, dann braucht man im Prinzip nur noch schlagen. Soll natürlich eigentlich der Motion Sickness vorbeugen, die dann doch auftreten kann. Es gibt dann auch denselben Automatikmodus mit der natürlichen Fortbewegung. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Das ist, geht dann doch sehr schnell auf den Magen, wenn man wenn man sich automatisch bewegt in eine Richtung, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat, so ungefähr. Und dann kann man sich natürlich auch noch frei bewegen. Also indem man dann mit der linken Hand den Stick bewegt. Das funktioniert, das kann man vielleicht auch eine Zeit lang aushalten, je nachdem, wie man da Probleme hat. Aber ist natürlich unglaublich schwer, zumindest für mich als untrainierten Spieler. Klar, man muss vielleicht dann ein paar mehr Stunden in das Spiel investieren und irgendwann geht es dann wahrscheinlich. Aber für mich war es jetzt sehr, sehr schwer, das zu koordinieren, in der rechten Hand den Schläger mit dem linken Stick dann auch noch in die Richtung, in die wahrscheinlich der Ball geschlagen wird, zu laufen. Also ja, es ist nicht so ganz einfach. Deswegen habe ich dann für meine Tests, ich habe alles mal durchprobiert und dann am Ende habe ich dann mal ein Spiel versucht zu bestreiten. Mit der freien Fortbewegungsart hatte ich überhaupt keine Chance, auch nur annähernd Punkte zu erzielen. Mit der automatischen Teleportation funktionierte das also deutlich besser und da konnte ich dann auch mal gegen diesen ausgeglichenen Gegner ein Match gewinnen. Aber gut, wie gesagt, ist wahrscheinlich alles nur Trainingssache. Mhm.
Sind aber immer nur Computergegner.
Sind immer nur Computergegner. Es gibt keinen Multiplayer-Part, also kein Online-Spiel, keinerlei Multiplayer.
Weil auf die Idee käme man natürlich direkt, dass so eine Art Duell ja oder ein kleines Turnier unter Freunden ja doch ganz witzig sein könnte.
Ja, also das fehlt hier. Ansonsten, es gibt relativ viele Optionen, relativ viele Einstellungen, um das Spiel schwerer oder leichter zu machen. Man kann viele Dinge zu einem selbst einstellen, also Körpergröße, Armlänge, Reichweite und so weiter. Man kann, um das Spiel leichter zu machen, kann man den Schläger vergrößern, man kann den Ball vergrößern, solche Dinge. Man kann die Ballfarbe ändern, falls man mit Gelb vielleicht Probleme hat, kann man den Ball orange machen. Man kann einige oder relativ viele Dinge, Parameter einstellen, Hilfen einstellen und also da ist das Spiel sehr, sehr großzügig und wem es rein aufs Tennisspielen ankommt und der mit der Optik vielleicht leben kann und mit den nicht vorhandenen Animationen, für den könnte das Spiel was sein, also wer wirklich nur Tennis spielen möchte, das funktioniert sehr gut und für den könnte das wirklich was sein. Das Spiel kostet auch nur in Anführungsstrichen 14,99 Euro. Ist also jetzt nicht überteuert. Und da kann man dann vielleicht schon einige Stunden Spaß haben. Also es ist keine klare Kaufempfehlung, aber auch nicht die totale Niete. Ich habe in meinem YouTube-Review habe ich mal 5 von 10 Punkten vergeben. Ja, so ist es halt. Viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen.
Ja, ich denke, das waren aber doch schon ziemlich viele und brauchbare Informationen. Und ich, der es ja nicht gespielt habe und auch vorher nicht kannte, konnte mir jetzt auch schon ganz guten Einblick darüber verschaffen.
Ja, vielleicht zusätzlich noch das Video anschauen, was ich bei YouTube gemacht habe. Und dann gibt es auch nochmal einen visuellen Eindruck. Und dann kann man entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ja.
Ja.
Kommen wir zur nächsten Kategorie. Zur Retro-Ecke. Ich habe nämlich heute Morgen noch mal schnell ein Spiel durchgespielt. Für den Podcast. Und sogar die Platin-Trophäe erhalten können.
Ui.
Ui, ja. Das Ganze hat mich ja vielleicht eine halbe Stunde gekostet. Das ist jetzt keine Trophäe, auf die man stolz sein kann. Aber für alle Platin-Jäger vielleicht ein kleiner Tipp. Das Spiel Hex Tunnel. Wie gesagt, eine sehr schnelle, leichte Platin-Trophäe, die man vielleicht mitnehmen kann. Und das Spiel selber ist durchaus spielenswert für zwischendurch. Also, es ist ja relativ einfach gehalten.
Worum geht es denn bei Hex Tunnel? Weil ich habe das jetzt nicht mehr
am Schirm. Ja, es geht darum, dass, dass man im Prinzip durch einen Tunnel fliegt. Ja, keine Ahnung, ob man in irgendeinem Gefährt sitzt. Wenn, dann auf jeden Fall aus der Ego-Perspektive. Also man fliegt einfach geradeaus durch einen Tunnel, wo allerhand Hindernisse aufgebaut sind und Körper und geometrische Körper, die sich bewegen und um die man halt rumnavigieren muss. Die Fortbewegung läuft automatisch. Also man kann nicht beschleunigen, nicht bremsen. Man wird einfach da durchgeleitet und steuert das Ganze mit der Kopfbewegung oder durch die Blickrichtung. Muss dann halt diesen Formen und Figuren ausweichen. Das ist im Prinzip schon das ganze Spielprinzip. Und da gibt es dann verschiedene Spielmodi beziehungsweise verschiedene Themenbereiche, würde ich jetzt mal sagen. Also verschiedene Tunnel, die unterschiedlich thematisiert sind. Da gibt es dann den Eistunnel, den Wasser, den Feuer, den Erde und den Lufttunnel. Sehr, sehr kreativ. Und die sehen natürlich anders aus, haben auch unterschiedliche Schwierigkeiten. Insbesondere der Lufttunnel, wo dann die Blöcke, die sich bewegen, sehr transparent sind, passend zum Thema, wo ich dann doch ein bisschen länger gebraucht habe, um da durchzukommen. Und neben diesen, was waren es jetzt, 5, 6 verschiedenen Tunneln gibt es dann noch den Chaos-Tunnel. Da wird dann alles durcheinander gewürfelt.
Nameprogramm.
Ja, da werden dann alle Themen durcheinander gewürfelt. Da kann also alles vorkommen. Die Tunnel sind generell immer zufallsgeneriert, also die sind im Prinzip jedes Mal anders. Und dann gibt es noch einen Modus, der, wie hieß er, extrem oder so, der besonders schwierig sein soll. Letztendlich war das der Tunnel, den ich persönlich am leichtesten fand. Also, keine Ahnung. Dann diese Platin-Trophäe zu bekommen, muss man eigentlich nur jeden Tunnel bis zum Ende schaffen. Es gibt immer bei 50% fängt der Tunnel dann nochmal von vorne an. Also man muss zweimal im Prinzip durch diesen Tunnel durch. Und wenn man die alle einmal geschafft hat, dann hat man auch schon alle Trophäen freigeschaltet. Wie gesagt, keine Trophäe, auf die man stolz sein kann, aber das Spiel lohnt sich trotzdem mal zu spielen. Die Grafik ist jetzt nicht überragend, aber muss es für so ein Spiel auch nicht sein. Die Immersion ist ganz gut und es dauert auch eine Zeit, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Also es war schon so ein bisschen Achterbahnfahrt am Anfang. Also keine negative Motion Sickness, aber so ein bisschen positive Motion Sickness.
Oh, das macht high.
Ja, es gibt ja doch Unterschiede. Ne? Es gibt ja einmal dieses Achterbahngefühl und einmal einfach, mir ist kotzübel. Da muss man ja schon unterscheiden. Und das hat man jetzt nicht. Also es macht schon Spaß. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, man hat es in einer halben Stunde durchgespielt, auch wenn man ein paar Mal gegen irgendwelche Blöcke fliegt, was am Anfang natürlich häufiger vorkommt. Aber irgendwann weiß man dann, wie man durchkommt. Und dann ist es doch relativ einfach, wenn man so die Schwierigkeiten auswendig gemacht hat.
Ja.
Ja, das so viel dazu.
Klingt doch ganz nett für ein Retro-Spiel. Und du sagst ja schon, ich denke, die Immersion ist da bei so einem Erlebnis, bei so einem Tunnelspiel, denke ich, deutlich wichtiger wie dann die ausgefeilteste Grafik. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, genau.
Gut, die Texturen und so sind dann schon alle relativ unscharf. Und, aber das ist gar nicht schlimm. Das macht trotzdem Spaß.
Ja, Spaß. Da hast du die richtige Überleitung gefunden.
Zu was?
Spaß. Zum Ende unserer Folge.
Ach so.
Aber zu unserer Internetpräsenz, die natürlich auch Spaß macht, wenn man sie besucht, mit all ihren Möglichkeiten. www.vrpodcast.de. Dort findet ihr die verschiedensten Möglichkeiten, natürlich unseren Podcast zu hören, beziehungsweise auch Hannis Videos sich anzuschauen. Es wird auch auf das wundervolle PSVR-Forum verwiesen. Auch da ist der Hanni sehr aktiv.
Oh ja, psvrgamer.de. Man kann es nicht oft genug sagen.
Korrekt, richtig. Ja, und ansonsten kann man auch Kommentare zu unseren Folgen auch da hinterlassen, wo wir uns ja immer wieder sehr freuen.
Ja, man kann uns praktisch überall kommentieren und wir haben ja auch eine schöne E-Mail bekommen zuletzt. Sehr vielen Dank, sehr vielen Dank dafür, kann man das so sagen? Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, ja.
Sehr, sehr vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut über das doch recht ausführliche Feedback, was gar nicht so ausführlich sein muss. Kann natürlich, aber wir freuen uns natürlich auch über kurze Kommentare und Kleinigkeiten wie Schokolade.
Ja, du lässt da ja nicht locker. Du öffnest dir alle Möglichkeiten, inklusive unserem Amazon-Wunschzettel mit sämtliche Schokolade, die Amazon bereitstellt.
Ja, genau. Seit dieser Woche, wenn ihr auf unsere Homepage geht, www.vrpodcast.de, findet ihr auf der linken Seite unter dem Abonnieren-Knopf einen weiteren Knopf mit einem Text, mit einem Titel, auf den ihr klicken könnt, wenn ihr uns mal Danke sagen möchtet. Und da gibt es einige Erklärungen und auch einige Links, über die ihr uns Dinge schicken könnt.
Schokolade zuschicken.
Zukommen lassen könnt. Schokolade. Es gibt auch einen, falls ihr sagt, die werden zu fett, dann können die keinen Podcast mehr machen. könnt ihr uns natürlich auch Geld spenden und Sachspenden jeglicher anderer Art machen.
Also ich wollte gerade Geld spenden, wovon wir uns aber dann Schokolade kaufen werden.
Ja, vielleicht.
Ja.
Naja, ist nicht so ganz ernst gemeint, aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen.
Natürlich. Ja, ich denke, das war's mit der Folge 110. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, ist so langsam die Sonne rausgekommen.
Ja, du fährst ja gleich nach Hause, würde ich sagen, oder?
Ja, wir haben, glaube ich, noch so ein kleines Mittagsprogramm. Ich denke mal, wir werden noch irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht den Zoo besuchen oder so. Wir den Schnelldurchgang, kennst das ja auch aus Leipzig.
Ja. Genau.
Und werden uns dann am Nachmittag auf den Rückweg machen. Also ich denke, ich werde dann doch erst am späteren Abend zu Hause sein.
Ja, okay.
Aber mit so einem Fläschchen Berliner Pilsen, dann lässt sich das schon ganz gut.
Dann wünsche ich dir mal noch viel Spaß in Berlin. Lohnt sich ja doch immer. Berlin ist ja schon eine Reise wert.
Ja, momentan, aber dann sollte man vielleicht kurz ins Nachgespräch verabschieden. Oder sind wir ja schon mittendrin angekommen. Also ich sage erstmal Tschüss für unsere Folge 110. Und hoffe, ihr seid alle wieder dann bei unserer Schnapszahl Folge 111 dann nächste Woche dabei.
Ja, ich sag dann auch mal Tschüss. Die Stunde haben wir ja wieder geschafft. Und bis ins Nachgespräch.
Ja, hallo. Ja. Ich hätte gern. Also ich habe gerade noch zwei Infos. Gern.
Einmal Currywurst mit Pommes. Und
genau. Ich habe gerade noch zwei Infos. Und zwar war gerade bei mir noch was aufgepoppt und das passte ganz gut zu deinem Tennisspiel. Und zwar wird tatsächlich im November schon der Holosuit ausgeliefert. Das ist der VR-Ganzkörperanzug. Ich glaube, über den haben wir auch schon im Einzelnen mal gesprochen vor ein paar Wochen. Und zwar ist tatsächlich die Kickstarter-Kampagne erfolgreich gewesen und diesen Suit gibt es in zwei Versionen. Einmal mit allen möglichen 36 Sensoren und Motoren für die Feedback für 1.350 € und einmal die etwas abgespeckte Version mit Weste, Hose und Kopfbedeckung für 850 €. Dann hat man aber keine 36, sondern nur noch 26 Bewegungssensoren. Mhm. Ganz interessant, ich weiß nicht, ob wir es damals erwähnt hatten, der Anzug kommt völlig ohne zusätzliche Sensoren aus, also sprich kein Tracker oder sonst irgendwas. Das sollen angeblich alles die eingebauten Sensoren bewerkstelligen. Und nach ersten Tests wohl auch ja, einigermaßen funktionieren. In der teuren Version hat man sogar Handschuhe, wo die Fingerbewegungen getrackt werden. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Preislich natürlich jetzt am oberen Ende, deswegen wird auch gesagt, es wird sicherlich für professionelle oder semi-professionelle Anwendungen verwendet. Zum Beispiel, es wird davon gesprochen, Feuerwehrleute üben gewisse Bewegungsabläufe und sowas. Aber ich sag mal, ich hätte es mir jetzt fast auch teurer vorgestellt. Von daher, tolle Sache und vielleicht werden wir noch das ein oder andere Mal was davon hören.
Ja, das würde mich freuen, wenn du dir einen bestellst.
Ja, es gibt ihn ja nur in drei Größen. Größe 4 gibt es dann leider nicht.
Und vor allen Dingen nicht für die PlayStation VR. Das ist der große Fehler. Ja,
natürlich, das stimmt.
Das ist der Fehler, den alle Hersteller immer machen. Das ist echt unbegreiflich.
Ja. Dann noch ganz kurz, es hatte mich auch eben nicht locker gelassen und ich hatte die Zeit genutzt, während du das Tennisspiel vorgestellt hast. Ich habe ganz kurz mal nach der VR Hero 5K geschaut. Tatsächlich hatten wir, glaube ich, darüber schon mal gesprochen. Und zwar ist das ein völlig autarkes, aber eigenständig entwickeltes Headset. Und zwar war das mit den zwei Bildschirmen, wo man dann insgesamt auf eine Auflösung von 5120 Pixel mal 1440 kommt und halt mit dem beeindruckenden Sichtfeld bis zu 170 Grad. Also damit kommt es dann fast schon an die Pimax 8K ran, die natürlich dann nochmal ein ganz anderes Kaliber ist. Den Leistungsdaten hier geschuldet, und das hat man damals auch herausgestellt, war, dass wir leider nur 70 Hertz haben bei der Brille. Und dass dann doch die ein oder andere Einschränkung haben dürfte in puncto Motion Sickness und so weiter. Aber wie gesagt, um diese Brille handelt es sich. Ein bisschen verwirrend, wenn ich mir die Brillen angeschaut habe, die eben nominiert waren. Das waren dann doch eher die mobilen Versionen. Und mit der VR Hero 5K hat es dann doch eher so eine, ja, ich sag mal vorsichtig, Hightech-Headset dann noch mit in die Nominierung geschafft, wo ich dann doch die Vergleichbarkeit etwas schwierig finde. Aber gut, das soll nur noch mal der Vollständigkeit halber im Nachgespräch als Ergänzung dienen.
Ja, vielen Dank.
Jetzt habe ich dich geplättet.
Vielen Dank für das Update.
Ja.
Fand ich sehr nett von dir, danke.
Ja, jetzt können wir uns wieder Berlin widmen und meinem Berliner Pilsner.
Ja, müssen wir ja gar nicht.
Berlin, du bist so wunderschön.
Du hattest letzte Woche gesagt, du hättest eventuell in Berlin auch was VR-mäßiges erleben wollen, aber dazu ist es, glaube ich, nicht gekommen.
Ja, ich habe mich da doch relativ intensiv mit beschäftigt. Es gibt ja die UIR, wie nennt sich das, Exit oder wie auch immer, also diesen Spielraum, wo man ja diesen praktisch Computer als Rucksack aufgeschnallt kriegt und sich dann mit bis zu 8 Spielern frei bewegen kann. Da auf die Tour bin ich auch auf die Info gekommen, dass es das auch in Dortmund gibt. Und da sollte man dann vielleicht doch mal irgendwann hinfahren, weil das Ganze ist schon ein tolles Erlebnis. Genauso gibt es dann auch tatsächlich hier eine VR-Akademie, die man tatsächlich auch als Besucher sich anschauen kann. Da ist dann eine gewisse Ausstellung, die ständig wechselt. Und so gibt es dann auch, ich sag mal vorsichtig formuliert, so 2 VR-Kellerräume, wie wir es in Leipzig ja sehen durften, haben wir auch hier. Jede Menge. Das Ganze hat nur ein Problem. Ich bin in Berlin-Spandau. hätte ich vorher auch nicht gewusst, dass das der Arsch von Berlin ist. tatsächlich sind die Sachen alle so gute 15 Kilometer weg. Und das ist dann für die Zeitfenster, die ich zwischendrin jetzt hatte, doch ein bisschen kurz. Insofern bin ich völlig oldschool in der realen Welt ins Olympiastadion gedaggelt.
Ja, das ist ja auch spannend.
Ja, wir haben eine Führung gemacht, die man so normalerweise nicht bekommt, also wenn man das sich einfach nur anschaut. Ich durfte sogar auf dem Sitzplatz sitzen, wo Angela Merkel 2006 das Finale sich angeschaut hat.
Wow. Toll.
Ja, ich war auch mittelprächtig enttäuscht.
War er noch weich? Weich, warm.
Warm, ja.
Hat sie vielleicht mit Edding was draufgeschrieben? Ich war hier, Angie.
Ja, vielleicht noch ein Spickzettel unterm Sitz oder so.
Ja, ein Kaugummi von ihr.
Ja.
Tja.
Ja, aber es war ganz nett.
Ja,
deswegen waren wir ja auch nicht hier, sondern wir waren ja wegen einem Konzert auf der Waldbühne und das war wunderschön gestern Abend.
Ja, das glaube ich. War ja auch ein schönes Wetter.
Ja, bei dem Wetter nicht zu warm und es war schon eine tolle Erfahrung.
Nun gut.
Da nimmt man doch gerne die 600 Kilometer in Kauf.
Ja, ich bin ja auch schon mal nach Berlin wegen einem Konzert gefahren. Also
mit dem Auto oder mit dem Zug?
Nee, mit dem Auto damals. Aber ich bin selber nicht gefahren, ich bin nur mitgefahren. Aber auch so mit Übernachtung und genau, und Waldbühne. Das, ja. Und dann mit Berlin Sightseeing-Trip. Ja. Wir waren nur nicht in Spandau im Hotel. Soweit ich weiß. Aber es ist schon einige Jahre her. Es ist gewiss, ja, es war, glaube ich, so 2012 muss das gewesen sein. Es war schon 4 Jahre her.
Bevor ich jetzt vielleicht einen von den 3 Hörern, die wir haben, der aus Berlin-Spandau kommt, eben vergrault habe, mit Arsch von Berlin meinte ich natürlich jetzt nicht Spandau selbst. Also Spandau selbst finde ich richtig cool, sehr, sehr grün, hätte ich nicht so gedacht. Ich meinte mehr damit...
Die geografische Lage.
Ja, dass man halt doch ja, noch nicht in Berlin ist.
Ja, ich glaube, das war aber auch so gut zu verstehen. Ich habe es so verstanden, ja.
Also die Dimensionen sind ja dann doch andere. Also wenn man in Berlin ist, ist man dann halt noch lange nicht in Berlin. Und wenn man so ein kleiner Landsmensch ist, wie ich, dann unterschätzt man die Dimensionen.
Und wenn man dann noch mit dem Auto unterwegs ist, theoretisch, dann dauert das Ganze noch länger, weil ja praktisch immer und überall doch Stau ist. So hatte ich zumindest damals das Gefühl.
Ja.
Wir haben innerhalb Berlin, glaube ich, noch gute 2 Stunden gebraucht, bis wir am Hotel waren. Also es lohnt sich nicht wirklich mit dem Auto zu fahren, wenn man das mal hier so... Oder es lohnt sich, glaube ich, mehr, da mit dem Zug hinzufahren und sich da mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. Ja.
Okay.
So viel
ich zu Berlin. Ich habe 18 Minuten. Bis dahin muss ich gepackt haben, geduscht, gepackt und fertig gestriegelt. Insofern würde ich mich an dieser Stelle ausklinken und freue mich natürlich auf die nächste Folge.
Ja, dann lasse ich dich mal und sage mal bis nächste Woche.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.